Legen wir jetzt wirklich los?
Ja, jetzt machen wir unseren ersten Podcast.
Okay.
Und ich frage mal Josef Beuys, was der von Kunst hält.
Überall in der Welt das Problem der Kunsterziehung. Also instinktiv weiß jeder Mensch, dass ein Mensch nicht lebensfähig ist ohne Kunst. Dass also ein Mensch ohne eine künstlerische Erziehung wahrscheinlich verdorren würde. Dass er in 2000 Jahren ohne Kunst wahrscheinlich kein Gehirn mehr haben würde.
Herzlich willkommen zum Podcast Kunst in Wien. Ich bin Daniel, ich bin Journalist.
Und ich bin Julia und ich bin Kulturwissenschaftlerin. Und wir sind keine Kunstexpertinnen, aber wir nutzen beide sehr gerne das Kulturangebot in Wien.
Ja, und um euch die Auswahl zu erleichtern, stellen wir hier Künstler und Künstlerinnen vor, dessen oder deren Werk in den kommenden Wochen oder Monaten in Wien zu sehen sein wird.
Genau, und den ersten, den habe ich mir ausgesucht.
Und ich bin jetzt schon gespannt, was du über diesen Künstler recherchiert hast.
Da bin ich auch schon sehr gespannt, was wir gleich über Ai Weiwei diskutieren werden in den nächsten Minuten.
Oh.
Ein chinesischer Künstler, 1957 geboren in Peking, und er hat sich sehr, sehr stark mit den Themen Staatsgewalt, Unterdrückung und Flucht beschäftigt. Er ist aufgewachsen in einem sehr autoritären China, lebt dort mittlerweile nicht mehr, und die Albertina Modern zeigt seine bisher größte Retrospektive.
Was ja die größte Ausstellung dieser Art, glaube ich, weltweit überhaupt
ja,
ist.
Ja, genau. Mit 144 Objekten aus den letzten vier Jahrzehnten, also die hat man angekarrt, 50 Tonnen an Ausstellungsmaterial, das eigens dafür nach Wien gebracht wurde, da hat man sich ganz schön etwas angetan, und man sieht von Installationen bis hin zu Fotos, Bildern und sogenannten Readymades alles Mögliche, und das ist irrsinnig beeindruckend.
Ich habe dir ja erzählt, dass ich die Gelegenheit hatte, zur Presseeröffnung zu gehen.
Genau.
Und ich habe dort ja Ai Weiwei getroffen mit Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder.
Ja, ich war auch irrsinnig neidisch auf dich. Danke, dass du es mir jetzt nochmal sagst. Aber wie war das eigentlich so?
Naja, du hast es ja auch angesprochen. Also Ai Weiwei ist ja so an der Grenze zwischen Künstler und politischem Aktionisten.
Mhm.
Und genau darum ging es auch. Also wir haben eigentlich fast ausschließlich über seinen politischen Aktionismus gesprochen und jetzt da weniger über seine Kunst, wobei das ja bei ihm auch verschwimmend ist.
Mhm.
Und er wurde halt in erster Linie zur geopolitischen Situation, zum Ukraine-Krieg und zur Rolle Chinas befragt.
Ja, ich glaube, das geht ihm immer so, dass er mehr als politischer Aktivist gesehen wird und weniger auf seine Kunst angesprochen wird. Er sagt aber auch selber, wenn sich Kunst nicht auf das Leben einlässt, dann ist das keine Kunst. Und das kann man sehr gut in Verbindung sehen mit der Politik. Also seine Kunst entsteht quasi aus der Realität, und das ist eben nicht immer eine schöne Realität.
Ja, und diese unschönen Realitäten haben ja sehr viel mit den Themen Flucht und Vertreibung zu tun. Themen, die uns in der westlichen Welt seit spätestens dem Jahr 2015 beschäftigen und zu denen der Künstler sicherlich einen zentralen Beitrag leisten kann. Jetzt wäre meine Frage an dich, was ist denn so dein Ai-Moment gewesen? Wie bist du eigentlich mit ihm in Kontakt getreten oder wie bist du auf ihn gekommen?
Willst du das wirklich wissen?
Ja, selbstverständlich. Also ich fordere in diesem Podcast Ehrlichkeit ein.
Na gut, dann muss ich's erzählen. Ja, um ganz ehrlich zu sein, aufgrund des Namens. Ich habe ihn 2016 in Wien im Belvedere gesehen, aber nicht aufgrund der Inhalte, sondern weil ich diesen Namen so lustig fand und ich bis heute nicht weiß, wie man den eigentlich ausspricht. Ai Weiwei oder Ai Weiwei?
Mir ist ja aufgefallen, dass Albertina-Direktor Schröder spricht in Ai Weiwei aus, und das ist ja, glaube ich, eine Minderheitenmeinung.
Das denke ich auch. Mehrheitlich hört man nämlich das andere. Ich sage beides, wie du wahrscheinlich schon gehört hast.
Mir ist das auch aufgefallen. Ich glaube, dass Ai Weiwei einfach die englische Aussprache ist und die Engländer ihn so aussprechen, weil ja die Engländer nie irgendeine andere Sprache richtig aussprechen können.
Das könnte durchaus der Fall sein. Ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass wir in Chinesisch wahrscheinlich nicht so aussprechen, wie es korrekt wäre. Ich habe mir das in einem Online-Programm angehört, ich krieg's nicht hin. Und ich habe auch eine Internetbefragung gemacht unter meinen Freunden und Freundinnen auf Facebook, wie man den eigentlich auszusprechen hat. Und die haben einen super Vorschlag, an den werde ich mich jetzt halten. Und ich finde, das kommt dem auch sehr nahe, wie Ai Weiwei sich ausspricht, nämlich zwischen A und E. Sie sagen, meine Freunde auf Facebook sagen, lass es einfach verschleifen, sprich's wienerisch aus, die Wahrheit liegt in der Mitte und daran halte ich mich jetzt.
Oder
versuche es zumindest.
Dann hätten wir jetzt eigentlich schon das allerwichtigste Thema geklärt.
Wir könnten aber uns noch anhören, wie er sich selbst eigentlich aus...
Ja, bitte, ja.
Wie er sich selbst ausspricht.
My name is Ai Weiwei. I'm based in Beijing.
Okay, also die wichtigste Frage haben wir jetzt beantwortet. Jetzt könnten wir eigentlich den Podcast beenden. Oder gibt es sonst noch was über ihn zu sagen?
Ja, wir könnten schon noch ein bisschen weiter sprechen, glaube ich. Ich könnte zum Beispiel über seine biografischen Steps, die meines Erachtens wichtig sind, kurz sprechen. Das ist vor allem New York und dann aber auch wieder Peking eigentlich.
Er hat ja als nicht mehr ganz Jugendlicher in den USA studiert, einige Jahre. Ich glaube, 12 Jahre insgesamt, von 1981 bis 1993.
Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie viele Jahre, aber kann sein, dass das stimmt.
Ich habe hier noch meine Unterlagen vor mir liegen. Ich weiß alles.
Super, ich nicht. Egal. Ja, New York war sicherlich ganz wichtig für ihn. Da ist er sehr inspiriert worden von Warhols Pop Art, vom Dadaismus und auch was Konzeptkunst betrifft, wirklich beeinflusst. Das Stipendium hatte er allerdings nicht so lange. Das ist eine recht lustige Geschichte, weil eigentlich ist er durch die Kunstgeschichte-Prüfung recht schnell gefallen.
Ja, wieso das denn?
Eigentlich hatte er sich geweigert, in seinem schlechten Englisch die Frage zu beantworten. Er hätte es wahrscheinlich geschafft, aber war wohl zu stolz dafür. Das hat dazu geführt, dass er sein Stipendium verloren hatte. Aber im Nachhinein muss man sagen, hat sich dann ganz gut rehabilitiert und sich anderen künstlerischen Formen gewidmet. Jedenfalls ist er in New York wirklich auch mit Freiheit von Kunst in Berührung gekommen. Es hat auch wirklich wahnsinnig lustige Anekdoten dort erlebt.
Wen hat er da eigentlich kennengelernt?
Künstlerisch oder privat?
Sowohl als auch. Also du sprichst von amüsanten Anekdoten. Da will ich jetzt die eine oder andere hören.
Ja, er kam in New York mit sehr schrägen Leuten in Berührung.
Naja, hoffentlich. Das ist ja die Künstlerszene von New York. Also das sind ja hoffentlich keine Buchhalter, oder?
Ja, aber... Für den kleinen Chinesen in New York ist das dann doch einmal ein Sprung, oder?
Okay, verstehe.
So ist das gemeint. Er hat einen Mitbewohner gehabt, der natürlich auch Künstler war, der wiederum sich ein Jahr lang mit einer Performance-Künstlerin aneinandergebunden hatte, mit einem 2,40 Meter langen Nylonseil. Also die mussten Tag und Nacht verbringen in jeder möglichen Situation und Lebenslage. Er beschreibt das ganz lustig in seinem Buch. Ai Weiwei, also diese Linda, wurde nach diesem einem Jahr nie wieder gesehen, was man verstehen kann.
Also vielleicht. Sie haben sich dann gelöst und
gelöst im zweifachen Sinne.
Im doppelten genau. Sinne.
Richtig. Ja, also grundsätzlich hat er, glaube ich, in seiner Zeit in New York gelernt, mit diesen konservativen Wertvorstellungen zu brechen. Das hat natürlich auch mit seinem Umfeld zu tun, das er dort erlebt hat. Und das macht auch irgendwo Sinn, dass er sich für Andy Warhol so interessiert hat, weil der ja auch, so wie Ai Weiwei das auch beschreibt, eine Realität schafft, die sehr weit entfernt ist von konventionellen Wertvorstellungen.
Mhm. Er zitiert ja so ein wenig Warhol auch in seinem Werk, genau. In dem, dass er Coca-Cola-Logos
genau.
Auf Vasen der Han-Dynastie druckt.
Ja,
ne?
Genau. Das ist auch ein sehr spannender Aspekt. Dass er diesen Werken neues Leben einhaucht, beziehungsweise eigentlich sagt er, es ist immer Zerstörung von Altem, aber auch neu erschaffen. Und als Warhol stirbt, hat er ein Gefühl der Leere entwickelt. Er sagt, das ist irgendwie, vertieft sich durch diesen Tod das Gefühl von Leere und er hat immer mehr Angst, wie ein Künstler zu werden wie Van Gogh beispielsweise, obwohl sein Talent wahrscheinlich nicht so groß war, wenn man seinem Lehrer glaubt, der sagt, er hat noch nie so ein schlechtes Bild gesehen. Ja.
Ai Weiwei hat ja Malerei studiert oder was?
Kommt er aus dem Trickfilm.
Ja.
Es wurde ihm dann auch geraten, nach etwas für Walt Disney zu machen. oder nach Disneyland zu fahren, also was er ziemlich als Beleidigung wahrgenommen hat, glaube ich. Genau, hat aber dann auch mal mit der Malerei auch versucht, das hat überhaupt nicht geklappt.
Weil ich glaube, in Wien sieht man wieder mal sein malerisches Werk, was sonst sehr wenig ausgestellt wird.
Ja.
Vielleicht zu Recht.
Das kann ich nicht beurteilen, dazu kenne ich mich zu wenig aus. Aber er sagt, er hat auch Angst, wie ein verwirrter Künstler zu enden, wie Van Gogh. Und ich darf ihn zitieren, er sagt, er verabscheut, eine Leinwand über einen Rahmen ziehen zu müssen und den Geruch der Öle und des Terpentins hat er noch nie gemocht. Mhm. Ich hatte die Geduld mit dem Malen verloren, musste aber erst noch eine angemessene visuelle Sprache finden, die an dessen Stelle treten könnte.
Ja, und 1993 ging es dann nach 12 Jahren, in denen Ai Weiwei vermutlich die meiste Zeit kein Stipendiengeld bekam.
Nein, er musste wahrscheinlich viele Scheißjobs machen.
Ja, vermutlich. Er ging dann zurück nach China, hat aber ganz viele Einflüsse aus den USA mitgenommen. Ja. Du hast ja schon angesprochen, der Dadaismus ist ein zentraler, genau. Ich glaube ein ganz zentraler Künstler, an dem sich Ai orientiert hat, war Marcel Duchamp. Mhm, richtig. In der Wiener Ausstellung kommt dieser gebogene Kleiderbügel vor, in dem das Konterfei von Marcel Duchamp nachgebildet wird. Mhm. Und in der Wiener Ausstellung ist auch dieses Laufband von Julian Assange in Erinnerung, also ein Ready-Made, ein durch den Künstler kontextualisierter Alltagsgegenstand zu sehen. Das ist ja so eine Medienform, die eigentlich Marcel Duchamp groß und bekannt gemacht hat. Ich denke, das bekannteste Werk ist ja das signierte Pissoir von ihm.
Und als er sich mit dem Dadaismus begann zu befassen, hat er auch seine erste Solo-Ausstellung gehabt mit dem Titel Old Shoes Safe Sex in Soho. Und er hat eine sehr gute Kritik bekommen, eine Kritik, die ihm wahnsinnig wichtig war, glaube ich, weil er schreibt in seinem Buch, zweifellos hätte die Chance eine Freude an diesen Tributen gehabt und das respektlose Talent Ai Weiwei ist gut geheißen. Also das war die Kritik. Das hat ihn so gefreut, dass es ihm wirklich komplett egal war, dass er kein einziges Werk verkauft hat. Und zu dieser Zeit hatte er aber auch noch eine Sammelausstellung, wo er ein paar Bilder ausstellen konnte. Die hat er nicht mal mehr mit nach Hause genommen, weil er sie einfach in eine Mülltonne mitten in New York gesteckt hat, wo sie wahrscheinlich heute noch liegen.
Also er hat sie weggeschmissen.
Genau, er hat sie weggeschmissen. Ich finde das ziemlich traurig. Ich hätte sie gerne gefunden.
Ja, vielleicht freuen sich ein paar Obdachlose jetzt, dass sie Ai Weiwei Originale besitzen. Ganz sofern bestimmt. Sie sie erkennen können als solche. Ja, und Ai ging ja dann 1993 nach China zurück. Der Grund der Rückkehr war ja sein Vater, der todkrank war. Der ist dann 1996 auch verstorben. Sein Vater war ja Schriftsteller. Er selbst fiel ja, also Ais Vater fiel ja auch in Ungnade beim Mao-Regime. Er war dann eigentlich ein verstoßener Künstler, kann man so sagen. Und diese Rückkehr nach China löst ja auch in Ais Schaffen so einen Spin aus. Mhm. Er hat sich dann mit der chinesischen Kultur beschäftigt, er hat einen kritischen Zugang gefunden zu dieser einkehrenden kapitalistischen Massenproduktion, die in den 1990er Jahren startete. Er hat beklagt diesen Wegfall des traditionellen Kunsthandwerks des chinesischen. Und er hat das in Performances thematisiert, wo er zum Beispiel Vasen der Han-Dynastie zerstört hat.
Das sieht man auch in der Ausstellung. Genau. Aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das nur eine Kritik ist an dem Neuen, sondern ob das nicht vielleicht auch diesen Prozess, von dem er das selber immer beschreibt, als Brechen und neu zusammensetzen beschreibt. Ich meine, in dem Fall ist es zerbrochen. Ja, das sehen wir ja. Aber mit dem Coca-Cola-Schriftzug und den alten antiken Vasen macht er ja genau etwas, nämlich dass er was Altes in einen neuen Kontext zieht, also brechen und neu darstellen. Das ist genau das, ja, immer wieder bei Duchamp, dass das die Kunst oder auch bei Warhol über das Visuelle hinausgeht und dann fast schon auf, also nicht nur fast, sondern in die geistige Ebene kommt, in die Interpretationsebene.
Das ist jetzt sehr schön erklärt. Man merkt, dass du Kulturwissenschaftlerin bist.
Wirklich?
Mir ist okay. jetzt natürlich dann auch aufgefallen an, so an der Biografie von Ai, dass er dann Architekt war, 2000 bis 2008. Er hatte sogar ein Architekturstudio, Fake Cultural Development Limited.
Und sein eigenes Atelier hat er, glaube ich, sein erstes Atelier hat er auch selber quasi, wie sagt man da, designed.
Ja, er hat ja mit Schweizer Architekten hier zusammengearbeitet und ich habe wohl gelesen, dass der Anlass seiner Architekturleidenschaft oder der Anlass, dass er als Architekt aktiv wurde, war tatsächlich, wo er mal über das Wittgenstein-Haus in Wien gelesen hat, wo eben der Philosoph Wittgenstein ein eigenes Haus im dritten Bezirk erschuf.
Also es gibt auch einen Wien-Bezug. Und die Architektur spielt auch eine Rolle bei ihm, also eine wichtige Rolle eigentlich. Er sagt auch, dass Wissenschaftsorientierung und Demokratie ganz wichtig sind für eine gute Architektur, also die Voraussetzungen schlechthin. Und deshalb ist es nicht von ungefähr, dass das Olympiastadion auch die Form eines Vogelnests.
Das ist dieses Vogelnest, genau.
Und das Vogelnest wiederum steht für Freiheit. Das ist das, was er in weiterer Folge gerade nicht erlebt als Künstler.
Das war ja, also zu dieser Zeit war ja Ai dann am Höhepunkt seines Schaffens und bekam auch wirklich große internationale Anerkennung. Ja. Und ja, diese Anerkennung, die hatte er dann zumindest in China auch sehr schnell verspielt. Das war dann, denke ich, 2008 und hat sehr viel mit diesem Erdbeben genau. in Sichuan zu tun.
Ja. Ja, Ai Weiwei hat sich auch immer wieder sehr kritisch mit gesellschaftlichen Entwicklungen auseinandergesetzt. Also wir haben schon angesprochen, Konsumkritik, Menschenrechte, aber auch das Thema Korruption. Und 2008 gab es leider das tragische Erdbeben in Sichuan, bei dem über 5000 Kinder gestorben sind. Also wirklich eine sehr schlimme Sache. Und die Behörden wollten das vertuschen. Also Erdbeben natürlich nicht, das konnte man nicht vertuschen und dass viele Kinder gestorben sind. Mhm. Aber was Ai Weiwei gemacht
die Baumängel
hat, die Baumängel, genau. Ja. Also es gab eine sehr, sehr schlechte Bauweise des Gebäudes und er hat das aufgedeckt. Auch die Korruption, die dahinterstehende, hat er benannt und er hat auch die Namen der Kinder, die gestorben sind, öffentlich gemacht und benannt. Sehr viel recherchiert dazu, bis er das alles rausgefunden hat. Das wollten sie alles unter den Tisch kehren und er hat das verhindert, was natürlich super ist, hat auch sehr viel Unterstützung von den Eltern erfahren, hat die Schultaschen der Kinder auch zum Beispiel künstlerisch verwertet in der Albertina Modern. Das ist ja das, er verarbeitet diese tragischen Ereignisse oder auch schwierige Themen immer wieder in seiner Kunst.
Also man sieht diese Installation in der genau. Wiener Ausstellung sehr gut, dass die Schultaschen so einen ganzen, die Decke eines Raums füllen.
Genau.
Ja.
Die Schultaschen, die Materialien, die verwendeten, sind dort ausgestellt, zum Teil natürlich nur. Und die Namen der Kinder sind auch veröffentlicht. Also alles das sieht man auch in dieser Ausstellung. Und das war auch der Moment, also dieses Erdbeben und sein Umgang damit, das Aufdecken, sehr viel in seinem Blog, der immer wieder gesperrt wird, zuerst die Kommentarfunktion, dann der ganze Blog. Das war auch der Grund oder beziehungsweise die Initiation eigentlich zum Staatsfeind zu werden und nur mehr als Aktivist bestenfalls gesehen zu werden, als Aktivist schon, als Querulant, aber als Künstler wurde er spätestens ab diesem Zeitpunkt schlecht gemacht in China.
Aber ich glaube, genau zu diesem Zeitpunkt ist auch im westlichen Auge dieser politische Aktionist geworden.
Genau.
Als der jetzt ja auch bekannt ist. Ne?
Ja, weil er durfte dann nicht mehr ausreisen. Und hätte auch sein Studio auf Befehl von Behörden abreißen sollen. Und so begann das ein bisschen und er hat das in vielen Tweets, die er geschrieben hat, immer wieder thematisiert und so kam er auch international ein bisschen oder eigentlich recht stark schnell in den Fokus, weil er dort seine Öffentlichkeit gesucht hat, die er sonst nicht mehr bekommen hätte.
Er wurde ja dann trotzdem inhaftiert für 80 Tage, glaube ich.
81 Tage aufgrund von Wirtschaftsdelikten angeblich.
Also ist so ähnlich wie bei den russischen Oligarchen. Ne? Man macht sie nicht dingfest aufgrund des eigentlichen Delikts, sondern man sucht sich was anderes.
Man findet schon etwas, wobei ich nicht weiß, was da jetzt wirklich dran ist, das muss ich auch ehrlich sagen. Aber natürlich, wir kennen Ai Weiwei, er macht auch diese Verhaftung zur Kunst. macht ein Selfie von seiner Verhaftung mit seinem, glaube ich, Nokia-Handy und Blitzlicht, schafft das alles irgendwie. Und auch dieses Bild ist, es wundert uns nicht, auch in der Albertina Modern zu sehen.
Ja, und er hat ja auch seine Zeile danach gebildet, in unterschiedlichen auch Modellformen, was, glaube ich, auch wirklich eine ganz tolle Installation ist bei der momentanen Ausstellung.
Er sagt von sich, dass er 81 Tage eben in ein schwarzes Loch gefallen wäre.
Also geworfen wurde von den Behörden.
Genau. Und das ist ein Loch, das er so beschreibt, also kaum Bewegungsfreiheit, er wird ständig überwacht, ständig brennt das Licht und er hat dann sogar eine Bindung zu den Wärtern schon langsam entwickelt, weil die natürlich immer in diesem Loch gefangen sind.
Hat er eigentlich Besuch bekommen dürfen?
Er hat seine Frau hat ihn besucht und er hat sie sehen müssen, einfach weil die Behörden zeigen wollten, dass er überhaupt noch am Leben ist. Es gab nämlich eine internationale Initiative, ihn freizulassen. Wo ist Ai Weiwei, hieß die, glaube ich, und später gab es dann auch noch eine Initiative, damit er seinen Pass wieder bekommen sollte. Also internationale Proteste, die sich formierten
und auch erfolgreich waren im Endeffekt. Genau, er bekam ja dann, glaube ich, 2015 ja auch den Pass zurück.
Genau.
Und nützte das, um sofort zu emigrieren.
Er wollte nach Deutschland, weil sein Sohn schon dort war.
Und ist dann auch 2015 eben nach Deutschland gezogen. Wie war das eigentlich? Wie war seine Ankunft in Deutschland?
Seine Ankunft in Deutschland war etwas anders, als er sich das erwartet hat. Eigentlich hat er sich dort nie richtig wohl gefühlt. Er kam mit der Mentalität nämlich nicht zurecht, der Deutschen.
Okay, was hat ihm da besonders gestört?
Die aus seiner Ansicht nach zu starke deutsche Kultur. Also es geht ihm sehr gegen den Strich, wenn er konfrontiert ist mit einer Gesellschaft, die keine anderen Ideen oder Argumente zulässt, wie er sagt, ja.
Und das macht also das Rechthaberische der Deutschen.
Ja, genau, ich wollte das jetzt nicht so sagen. Und das ist natürlich alles massives kulturelles Klischee. Aber genau das hat er den Deutschen vorgeworfen. Aber nicht nur das, er hat ihnen auch vorgeworfen, dass sie Nazi-Gedankengut immer noch in sich hätten. Und er wirft ihnen sogar vor, antidemokratisch zu sein. Das sind schon massive Vorwürfe. Und die deutsche Ordnung erklärt er am Beispiel des Casinos. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber er ging leidenschaftlich gerne ins Casino.
Ja, ich habe das mal gehört, dass er Blackjack spielt, spielte immer am Potsdamer Platz.
Ja, genau. Und er sagt, in diesem Casino zeigt sich erst die deutsche Ordnung und auch die Lust an der Kontrolle. Und das ist für sein Künstlerherz einfach zu viel.
Aber da ist natürlich der Nazi-Vorwurf schon ein heftiger. Ne?
Ja, also, natürlich. Also damit habe ich auch meine Mühen, wirklich.
Ja. Was aber letztlich vermutlich auch ein oder vielleicht der Hauptgrund war, dass er dann doch Deutschland nach 4 Jahren verlassen hat und weitergezogen ist über Großbritannien nach Lissabon jetzt. Oder ja, er wohnt, glaube ich, in der Nähe von Lissabon.
Ja. Er hat es so argumentiert, dass er wollte nicht, dass sein Sohn unter feindseligen Bedingungen aufwachse. Ging dann nach Cambridge und da gefällt es ihm auch nicht so lange. Da bleibt er auch 2 Jahre, aber das war ihm dann zu universitär.
Ja, man könnte ja eigentlich auch sagen, dass Ai selbst immer auf der Flucht ist. Und insofern ergibt es ja auch Sinn, dass dann das Thema Flucht so ganz zentral in seinem Werk ist. Und Flucht ist zentral auch im Kontext mit Menschenrechten. Ne? Man kann sagen, er war früher ein chinesischer Menschenrechtsaktivist und er ist jetzt ein weltweiter Menschenrechtsaktivist, der durchaus auch Verfehlungen in der westlichen Welt, die sich ja identifiziert als großer Hüter und Transporteur der Menschenrechte, hier versteht.
Genau, sein Fokus ist von China weg jetzt auf einer internationalen Ebene, wo er auch Unterdrückung feststellt und Einschränkungen feststellt, Abbau von demokratischen Strukturen. Insofern ist das durchaus ein neuer Prozess in seinem künstlerischen Schaffen. Und er kann durchaus auch als geflüchteter Künstler bezeichnet werden, weil seine Kunst könnte er in China nicht mehr machen. Das ist aber keine Phase, in der er sich irrsinnig wohlfühlt. Er sagt, er hat eigentlich ein Leben wie sein Vater, der schon vom Regime unterdrückt wurde, und auch wie sein Sohn, der auch gezwungen ist, überall auf der Welt zu leben. Und insofern ist er auch kein vollständiger Mensch durch dieses Leben im Exil. Das ist natürlich eine andere Situation als ein Kriegsflüchtling jetzt. Ja.
Ich meine, das ist ja interessant. Ich glaube, das hat er sogar auf dieser Pressekonferenz in Wien erzählt, dass er sich schwer tut, weil ihm der kulturelle Rahmen seiner Heimat geraubt wurde. Und vielleicht ist das der Grund, dass er jetzt dahergeht und sozusagen die Welt als seine Heimat sieht und, und sehr stark hier auch globale Probleme thematisiert, ja, und hier, glaube ich, auch auf Widersprüche halt einfach aufmerksam macht, ne? Diese, zum Beispiel diese ungleiche Wahrnehmung und Behandlung von Konflikten, die im Mittleren Osten stattfinden, wie Syrien und jetzt zum Beispiel den Ukraine-Krieg.
Afghanistan.
Ne? Oder Afghanistan,
Jemen.
Ja.
Heimat findet er nicht anderswo, also dass er irgendwo sagen würde, er ist dort zu Hause, die Welt als Heimat, das glaube ich, sieht er gar nicht so. Da ist er zu sehr noch in seiner chinesischen Identität manchmal verhaftet.
Naja, das habe ich auch gemeint, ne? Dass er sich hier schwer tut, weil er kann dort, wo er eigentlich herkommt, wo er sich auskennt, dort kann er nicht mehr wirken. Und er muss sich sozusagen hier neue Felder irgendwie suchen. Ja.
Er kritisiert aber dieselben Mechanismen, die er immer schon kritisiert hat, auf einer anderen Ebene jetzt. So könnte man das vielleicht beschreiben.
Er kritisiert ja den unterschiedlichen Umgang jetzt mit syrischen, afghanischen Flüchtlingen im Vergleich jetzt zu den Flüchtlingen, die aus der Ukraine kommen, zum Beispiel.
Zuerst hat er kritisiert, dass Europa die Flüchtlingskrise überhaupt ignoriert hat. Jetzt geht es mehr in die Richtung, dass er sagt, da gibt es unterschiedlichen Umgang. Und das ist ja auch ein Thema, das wir immer wieder diskutieren heute, dass auf viel mehr Fokus auf den Ukraine-Krieg liegt als beispielsweise auf der Flüchtlingskrise 2015.
Und er macht ja, glaube ich, auch das Gleiche jetzt eher schon im rechtlichen Kontext, wenn es um diese Affäre um Julian Assange, dem WikiLeaks-Gründer, geht, der auch Thema in Eis Kunst ist. Ne? Wir haben vorhin angesprochen, es gibt dieses Laufband von Assange als Readymade. Und wenn ich da jetzt daran denke, dass Assange mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt an die USA ausgeliefert wird, dass er dort einen Prozess bekommt, der rechtsstaatlich mehr als fragwürdig ist, der die Presse- und Meinungsfreiheit in einer Art und Weise interpretiert, wie man es vielleicht nicht vom amerikanischen Staat erwarten würde. Ne? Ich stelle mir da einfach nur die Frage, wie würde die westliche Welt reagieren, wenn der gleiche Fall, sagen wir, in Russland auftreten würde. Ja? Und da hat er meiner Meinung nach halt einfach auch einen Punkt. Ne? Und da ist er für mich auch so wichtig als Künstler, weil er durch seine Medien oder er selbst als Medium hier einfach auch die Chance, die Möglichkeit hat, hier auf die Öffentlichkeit einzuwirken und in Wahrheit auf eine Weltöffentlichkeit einzuwirken. Ja?
Vielleicht, Daniel, wäre das seine These zu sagen, er macht das Thema Unterdrückung, Repression, Kontrolle zu seiner Kunst. Er instrumentalisiert das natürlich auch. Könntest du da anschließen?
Ja, ich glaube, das ist auch seine große Stärke. Und es wird ja oft darüber gesprochen, ist er ein bedeutender Künstler oder ist er nicht bloß ein bedeutender Aktivist? Und ich würde sagen, das kann man nicht trennen. Ne? Also wahrscheinlich macht sein Aktionismus macht seine Kunst groß, ja?
Ja, vielleicht wird der Fokus manchmal von der Kunst ein wenig genommen, von der visuellen Kunst in dem Sinne, aber er wird, wie schon vorhin gesagt, auf eine andere Ebene gebracht.
Ja, aber alles, was er macht, ist ja politisch, ne? Also
ja,
du hast angesprochen,
politische Kunst.
Zumindest speziell seit 2008, ne? Dieses Erdbeben in Sichuan, seither ist eigentlich ein politischer Künstler.
Ja, oder dieses, kannst du dich erinnern an das Foto des Jungen am Strand, des ertrunkenen Aylan Kurdi?
Ja, eigentlich ein interessantes Thema, das wir auf alle Fälle noch ansprechen sollten. Kannst du das vielleicht noch kurz beschreiben, das Bild für jene, die das jetzt nicht vor Augen haben?
Ja, das ist dieses Foto, das um die Welt ging, von dem ertrunkenen, geflüchteten Kind, wo dann wirklich auch eine große Diskussion losging, darf man das darstellen? Und er hat das nachgestellt, indem er sich selbst hingelegt hat und sich quasi so fotografieren ließ.
Mhm. Und das ist die Frage, darf man das oder darf man das nicht? Ne? Wie ist ja, da hier deine Meinung?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe damit auch meine Mühe gehabt zuerst. Aber andererseits muss man sich vorstellen, es geht immer um das Vergessen, um das Nicht-Thematisieren in seinen Werken. Und genau durch so eine Aktion macht er ja genau, durch diese Provokation macht er es erst möglich, dass man nicht vergisst, dass man daran, ja, sich daran stoßt, dass man sich daran abarbeitet, auch wenn es weh tut.
Das hat, glaube ich, auch der Vater des getöteten oder des gestorbenen Kindes gesagt, ne, dass Ai durch sein Werk hier einfach seine Geschichte nicht sterben lässt. Mhm. Und ich glaube, das wäre jetzt auch meine Meinung. Ne? Also, dass es, wenn jetzt die Botschaft die richtige ist, dann passt auch diese Methode. Ja. Das war auch für mich eines der zentralen Werke, weil das war ja eines dieser Lego-Bilder. Ne? Ai macht ja jetzt Bilder aus Lego-Steinen, dem beliebten Spielzeug der 1980er Jahre, mit dem ich noch gern gespielt habe. Und das hat mich eigentlich, also diese Bilder haben mich recht beeindruckt, weil es ja auch wieder so ein neues Medium ist, das sich der Künstler irgendwann erschlossen hat. Ja? Ich weiß jetzt nicht, was wäre dein Lieblingswerk, wenn es sowas gibt, oder was ist dir hängen geblieben?
Mir sind die Fackbilder in Erinnerung geblieben.
Ah ja.
Also die Perspektivenstudien, um das seriös auszudrücken. Und da sieht man, wie der Künstler Ai vor sämtlichen wichtigen Gebäuden steht und den Mittelfinger ausgestreckt quasi den Gebäuden entgegenstreckt.
Das ist so der Eiffelturm, was sieht man da noch?
Den Platz des himmlischen Friedens, den Markusplatz, da hat es begonnen. Und das hat er zu einer fotografischen Serie gemacht. Mhm. Und es geht immer darum, ich habe es nur deshalb ist es bei mir so hängen geblieben, Macht zu kontrollieren einerseits, aber es ist auch eine Frage der Perspektive. Einerseits ist es der Arm des Künstlers, andererseits könnte es auch unsere Perspektive sein, mit der wir auf Macht schauen, wobei wir uns immer wieder fragen müssen, was hat das zu tun mit Kontrolle? Sind die Menschenrechte gewährleistet, etc.?
Und wer sich eine eigene Perspektive verschaffen will, der kann es noch tun, nämlich bis 4. September bei der Ausstellung Ai Weiwei in Search of Humanity in der Albertina Modern im Wiener Künstlerhaus. Und Julia, du hast vorhin aus einem Buch zitiert. Welches war das?
Ja, genau, das war Ai Weiwei, 1000 Jahre Freud und Leid.
Und ich habe hier den Ausstellungskatalog vor mir liegen. Und somit sind wir auch schon am Ende unserer allerersten Episode von Kunst in Wien angelangt. Wie war es für dich?
Nicht unanstrengend, aber cool. Wie fandest du es, Daniel?
Ja, auf alle Fälle, wir machen das wieder. Und wir machen das wieder und freuen uns natürlich über Feedback unserer Hörerinnen und Hörer. Wir sind ja auch keine Kunstexperten. Wir sind vermutlich wie unsere Hörerinnen und Hörer kunstinteressiert. Aber im Grunde sind wir blutige Amateure, die sich halt gern rein recherchieren in ein Thema. Was du hier wirklich, glaube ich, ganz toll und aufopfernd gemacht hast. Und du hast viele Anekdoten gefunden, die mir nicht bekannt waren. Und wenn ihr noch Kommentare habt oder auch Verbesserungsvorschläge, dann bitte einfach gern über unsere Instagram-Seite kunstinwien_podcast. Ja, und selbstverständlich freuen wir uns auch über eine Bewertung. Oder
über eine gute Bewertung freuen wir uns.
Über eine gute Bewertung, aber auch konstruktive Kritik. bewerten könnt ihr uns auf mit einem Abo oder mit eben einer Bewertung auf den gängigen Podcast-Kanälen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Dann schlage ich eine Künstlerin oder einen Künstler vor, oder?
Ja, da bin ich schon gespannt, wen du da anschleppst.